Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor der Lesung möchte ich gerne noch auf ein Thema eingehen. Im Römerbrief 12, 10a heißt es: In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Wie wir es gerade gelesen haben, Bruderliebe ist ein direktes Gebot Gottes. Wir sollten einander lieben, denn die echte Liebe untereinander gilt als Erkennungszeichen wahrer Christen. Gott selbst sagt in 1. Johannes 4, 20b, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Gehen wir miteinander freundlich, herzlich, respektvoll und ganz gastfreundschaftlich um? Beten wir füreinander? Sind wir einmütig und bereit, uns verbessern zu lassen? Im Kolosserbrief 3, 16a heißt es: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander. Die Ermahnung ist also eine direkte Anweisung Gottes. Diese soll natürlich liebevoll, konstruktiv, barmherzig und demütig geschehen. Lassen wir uns korrigieren, auch wenn es gegen unseren Ego geht. Es braucht zwar keiner zu meinen, besser als der andere zu sein, denn das sind wir wahrlich nicht. Jedoch ist Ermahnen ein Akt der Fürsorge und Nächstenliebe und dies führt auch zur Heiligung und zur Veränderung. Ein Bruder meinte vorhin, durch die Wiedergeburt haben wir uns dem Herrn untergeben und das stimmt. Anders gefragt, mit was für einer Herzenshaltung besuche ich eine Gemeinde? Kann ich mich mit dieser Einstellung, die ich habe, welche es auch immer ist, mich Jesus hingeben und mich mit meinen Gnadengaben einbringen? Warum komme ich eigentlich in die Gemeinde? Lasse ich mich vom Herrn gebrauchen, zum Beispiel baue ich Geschwister auf denen es geistlich nicht gut geht? Wie wir wissen, ist Jesus der Herr dieser Gemeinde. Er setzt jeden an die richtige Position, sei es Älteste, Pastoren oder auch Vorstände. Durch ihnen will er die Ordnung dieser Gemeinde bewahren. Er spitzt ganz genau unsere Ohren und öffnet unsere geistlichen Augen, um zu erkennen, wo etwas rumort oder wo etwas nicht passt, auch wenn es im Verborgenen geschieht. Das zeigt der Herr uns ganz klar auf. Und wenn durch die Ältesten, Pastoren oder Vorstände es zu Ermahnungen kommt, dann kommen sie nicht durch ihnen, sondern durch Gott persönlich. Der Vers in Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Dieser Vers steht unter der Überschrift Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde. Also wenn zurechtgewiesen wird, dann ist der Herr in ihrer Gemeinde und in ihrer Mitte. Er führt diese Gespräche und er hat im Vorfeld schon gezeigt, dass da etwas nicht passt oder im Argen ist. Der Herr ist gut, der Herr liebt uns und er möchte Liebe und Ordnung in jeder bibeltreuen Gemeinde. Dann komme ich jetzt zur Lesung aus Galater 5, die Verse 1 bis 6. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du, wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du in ihrer Mitte bist. Das hast du so in deinem Wort versprochen und daran glauben wir. Und danke dir, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist. Ja, danke, dass du der Herr dieser Gemeinde bist und nichts geschehen darf, was du nicht zulässt. So danke ich dir für allen treuen und motivierten Geschwister, ja, die hier in der Gemeinde einen Dienst an dir tun und dass wir Hand in Hand diese Gemeinde führen dürfen, so wie es dir gebührt. Sei es in der Leitung, im Livestream oder in Büroangelegenheiten und auch die, die durch ihre Präsenz die Gemeinde stärken und zusammenhalten. Auch lege ich dir alle Kämpfe hin, die gegen unsere Gemeinde wüten und nicht aufhören. So wissen wir, dass der Feind nicht schläft und auch ganz klar gegen die Verkündigung, die klar ist und auch gegen die Wahrheit. So bitte ich dich, segne und bewahre weiterhin unsere Gemeinde. Ja, wir wissen aber auch, dass du für unsere Gemeinde kämpfst, denn das hast du oft schon bewiesen. Ich lege dir noch unsere gerichtliche Angelegenheit hin bezüglich der Klage beim Verwaltungsgericht hin, aber auch die sonstigen Kämpfe, die um unsere Gemeinde wüten, und bitte dich, dass du ja für uns weiterhin kämpfst und ich danke dir auch für jeden einzelnen Bruder und Schwester, die weltweit für uns und für unsere Gemeinde beten, für den Bestand dieser Gemeinde, und lege dir jetzt auch die Predigt von unserem Bruder Georg Walter hin, dass du das Hören und das Reden auch segnen mögest. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Brüder und Schwestern. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit euch und vor allen Dingen freuen wir uns ja immer in der Gemeinschaft mit Gottes Wort. Das ist ja unser Fundament. Und ich möchte heute sprechen zu dem Thema, so sind wir Kinder der Freien. Und wenn ich euch so betrachte, dann sehe ich hier lauter Kinder Gottes. Ich hoffe, dass ihr alle Kinder der Freien seid. Wir lesen dazu einen Text aus dem Galaterbrief, Galater Kapitel 4, die Verse 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, eine von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch wie gleich damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Nun, ich knüpfe an meine beiden letzten Predigten hier in Riedlingen aus dem Galaterbrief, aus dem dritten Kapitel. Der Apostel Paulus hatte die Gemeinde der Galater gegründet. Er hatte ihnen den Christus vor Augen gemalt und willig nahmen die Galater Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland an. Ohne Vorbedingungen, ohne Gesetzeswerke, ohne etwas dafür zu tun, einfach aus Gnade durch Glauben. Aber dann drangen die judaistischen Gesetzeslehrer in die Gemeinde ein und sie lehrten, die Gnade allein ist nicht ausreichend. Man müsse noch die alttestamentlichen Gebote halten, man müsse sich beschneiden lassen, man müsse die jüdischen Feiertage halten, man müsse den Sabbat halten, man müsse die jüdischen Speisegebote halten. Und das erschütterte den Apostel Paulus derart, dass er ihnen in Galater 3,1 schreiben muss: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Eine andere Übersetzung: Wer hat euch verhext? Dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Die Galater waren nicht nur Verführte, sondern sie waren auch zu solchen geworden, die der Wahrheit nicht gehorcht haben. Und um diesen falschen Lehren, die das mosaische Gesetz wieder in die Gemeinde einführen wollten, entgegenzuhalten, schrieb der Apostel Paulus den Galaterbrief. Paulus legt im Galaterbrief also die Wahrheit über Gesetz und Gnade dar. Und das hat sehr viel mit zwei Bündnissen zu tun, mit dem abrahamitischen Bund und mit dem mosaischen Bund. Der abrahamitische Bund, der brachte den verheißenen Samen, das war Jesus Christus, und durch Jesus Christus konnte man durch den Glauben und aus Gnade in die Freiheit der Kinder Gottes eintreten. Der mosaische Bund hingegen, der brachte nur Knechtschaft und konnte von Sünde nicht erlösen. Der abrahamitische Bund brachte das Erbe, der mosaische Bund hatte kein Erbe. Der abrahamitische Bund brachte den Segen in Christus Jesus, der mosaische Bund brachte nur den Fluch. Es gibt wohl in der Welt kaum einen größeren Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade sind so weit voneinander entfernt wie Himmel von der Erde. Und kaum einer hatte diesen Gegensatz so tief erfasst wie der ehemalige Pharisäer Saulus, der dann in seiner Begegnung mit Jesus Christus zum Paulus wurde und die Gnade erfuhr. Dieser Apostel Paulus, er wollte ja auch durch das Gesetz gerecht werden. Und er wusste, dass das ein aussichtsloses Unterfangen war. Und so konnte er den Galatern schreiben in Galater 2, die Verse 19 bis 20. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich glaube, es ist keiner besser dazu geeignet, den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade darzulegen, als dieser Apostel Paulus, der selbst durch das Gesetz gerecht werden wollte vor Gott. Und so stellt er also den Galatern eine Entscheidung vor Augen, also entweder Gesetz oder Gnade, entweder Christus oder Moses, entweder Fluch oder Segen, entweder Tod oder Leben, entweder Freiheit oder Knechtschaft. Entweder Erbe oder Bankrott. Im Heiligen Geist, der in alle Wahrheit führt, hatten die Galater begonnen. Sollten sie nun im Fleisch vollenden? Wie ist es überhaupt möglich, dass der menschliche Denksinn solche Gegensätze, die so klar und deutlich sind, nicht klar erkennt? Ihr Lieben, das ist die Sünde im Menschen, auch die Sünde im gläubigen Menschen, die manches Mal das Denken des Menschen vernebeln. Und das sündenverderbte Fleisch, das kann sehr religiös, sehr fromm daherkommen. Zwei Drittel des Galaterbriefes, ganze zwei Kapitel, verwendet der Apostel Paulus darauf, um den Galatern vor Augen zu führen, hört einmal, nein, nicht durch das Gesetz, nicht durch fromme Leistung werdet ihr gerecht vor Gott, sondern allein durch die Gnade und das Leben in Christus Jesus. Der verlesene Predigttext ist ein abschließender Versuch des Apostels, den Galatern ein letztes Mal den Unterschied von Gesetz und Gnade, oder ich muss es so sagen, die Unvereinbarkeit von Gesetz und Gnade vor Augen zu führen. Und dabei greift Paulus auf das zurück, worauf sich die judaistischen Gesetzeslehrer ja immer beriefen, nämlich auf das Gesetz. Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Mit anderen Worten, lest doch einmal die Tora, lest doch einmal die fünf Bücher Mose. Interessant, dass Paulus nicht schreibt, versteht ihr das Gesetz nicht? Ist euch das aufgefallen? Er schreibt, hört ihr das Gesetz nicht? Um das Hören ging es. Sie hatten es verlernt, auf die Stimme des Geistes, der durch das Wort Gottes redet, zu hören. Und das war das Problem der Pharisäer, das Problem vieler Israeliten. Sie hatten Augen, um zu sehen, und sie sahen nicht. Sie hatten Ohren, um zu hören, aber sie hörten nicht. Und Paulus will ihnen nun mit dem, was er schreibt, eine Hörhilfe sein. Und dies tut Paulus, indem er ihnen zwei Söhne, zwei Frauen und zwei Bündnisse vor Augen stellt. Da ist also Sarah, die Freie, die den Isaak, den Sohn der Verheißung, hervorbringt. Dieser steht für den abrahamitischen Bund. Und auf der anderen Seite war Hagar, die brachte den Ismael hervor, was für den Berg Sinai das mosaische Gesetz steht. Also zwei Frauen, zwei Söhne, zwei Bündnisse. Aber ihr Lieben, es gibt nur einen Heilsweg. Vers 22. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Und Paulus beginnt da, wo wir immer beginnen sollten. Es steht geschrieben, ihr Lieben. Das ist unser Fundament, das ist unsere Grundlage. Und das war das Problem der Galater. Sie hatten zwei Probleme. Erstens, sie hatten ihre geistliche Hörfähigkeit verloren. Sie hörten nicht mehr die Stimme des Geistes durch das Wort Gottes hindurch. Und auf der anderen Seite standen sie schon nicht mehr auf dem Fundament der Wahrheit des Evangeliums des Reiches Gottes. Vers 23 bis 24. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Also schon im Gesetz sehen wir in den beiden Frauen, Sarah und Hagar, zwei Bündnisse vorgeschattet. Das mosaische Bündnis, das am Berg Sinai geschlossen wurde, gebiert zur Knechtschaft, und das ist Hagar. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter, Vers 25. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das jetzige Jerusalem, das Jerusalem zur Zeit des Apostel Paulus, wo der jüdische Tempel stand, das war, so sagt der Apostel Paulus, in Knechtschaft. Dort, wo dieser mächtige Tempel stand, dort, wo all diese Rituale durchgeführt wurden, dort, wo all die Opfer dargebracht wurden in Jerusalem, im Tempel, der ganze Stolz des jüdischen Volkes, Da sagt der Apostel Paulus, der ehemalige Pharisäer, dieses Jerusalem und dieser Tempel ist in Knechtschaft. Wessen Knechte waren sie denn? Sie waren Knechte der Sünde und des mosaischen Gesetzes. Was, wir Juden mit unserem prächtigen Tempel, wir sollen in Knechtschaft sein? Könnt ihr euch vorstellen, wie empört vielleicht der eine oder andere Jude oder der eine oder andere der judaistischen Gesetzeslehrer auf diesen Satz des Apostel Paulus reagiert hat? Da sagte Jesus einmal zu den Juden, die an ihn glaubten, in Johannes 8, 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Es heißt ausdrücklich, dass Jesus zu den Juden sprach, die an ihn glaubten. Er sprach nicht zu den Feinden, zu den Pharisäern oder zur Volksmenge, zu den Juden, die an ihn glaubten. Und was war ihre Antwort? Johannes 8, 33. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Seht ihr, um was für Gläubige es sich hier handelt? Da war vielleicht ein oberflächlicher Anfangsglaube, aber eines hatte dieser Glaube nicht, ihm fehlte das Hören auf den Geist Gottes. Was antwortet Jesus ihnen? Vers 34 bis 36, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Dieser oberflächliche Glaube war nicht durchgebrochen zur Freiheit der Kinder Gottes. Diese Freiheit der Kinder Gottes finden wir nur in Jesus Christus und in seiner Gnade oder wir finden sie überhaupt nicht. Knechte der Sünde waren diese Gläubigen noch immer und so scheiden sich an Jesus die Geister. Und vielleicht waren unter denen, die nun meinten, niemandes Knecht zu sein, am Ende solche, die sagten, kreuziget ihn. Zurück zum Galaterbrief, Vers 26. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Wusstet ihr das? Das obere Jerusalem ist die Mutter von uns allen. Auch die Juden zur Zeit Jesu sprachen von einem doppelten Jerusalem, das Jerusalem dieses Zeitalters und das Jerusalem des zukünftigen Zeitalters. Und die Synagoge kannte auch ein oberes Jerusalem. Aber unter dem oberen Jerusalem verstanden die Juden etwas ganz anderes als der Apostel Paulus. Sie glaubten nämlich, dass Gott das irdische Jerusalem noch einmal im Himmel nachgebaut habe, weil er das irdische Jerusalem so lieb habe. Rabbi Yochanan lehrte, du findest, dass ein Jerusalem droben errichtet worden ist wie das untere Jerusalem. Aus großer Liebe zu dem unteren machte er ein anderes droben. Also das war die jüdische Vorstellung. Aber Paulus, er zeigt uns etwas ganz anderes. Das obere Jerusalem ist gerade nicht ein Spiegelbild des irdischen Jerusalem. Das irdische Jerusalem ist in Knechtschaft. Und das war eine Offenbarung, die Paulus durch den Heiligen Geist empfangen hatte. Da gibt es ein himmlisches Zion, da gibt es ein himmlisches Jerusalem. Eine Festversammlung der Heiligen, die Gemeinschaft der erlösten Heiligen. Und das hat nichts zu tun mit dem Berg Sinai, mit dem mosaischen Gesetz. Völlig unvereinbar. Das ist dieses große Entweder-Oder in der Heiligen Schrift. Könnt ihr euch vorstellen, wie Johannes frohlockt hat? Als er ein Vierteljahrhundert später da in Patmos seine Vision hat und wie er ja wusste, dass der Tempel 70 nach Christus zerstört worden war. Und nun sieht er, wie das himmlische Jerusalem und der himmlische Tempel herabkommt auf die Erde. Aber zurück zum Galaterbrief. Paulus fährt fort in Vers 27. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Und wieder lesen wir, denn es steht geschrieben. Paulus widersteht den Gesetzeslehrern mit dem wichtigsten und entscheidenden Mittel, denn es steht geschrieben mit der Heiligen Schrift. Er bringt ihnen nicht seine eigenen Gedanken, seine frommen Vorstellungen nahe, sondern er kommt mit, es steht geschrieben. Und er zitiert hier den Propheten Jesaja aus dem 54. Kapitel. Und dieses Kapitel, das beschreibt ja das Volk Israel als Ehefrau ihres Bundesgottes. Und es zeigt, wie diese Ehefrau immer wieder den falschen Göttern nachgehurt hat. Und irgendwann hat der lebendige Bundesgott Israel als seine Frau verlassen. Und so war sie jetzt einsam geworden und unfruchtbar geworden. Aber, und das ist die Botschaft aller Propheten, es wird wieder eine Zeit kommen, in der der Herr die verstoßene Ehefrau annehmen wird, wenn die Einsame und die Unfruchtbare verlocken wird und wenn sie wieder Kinder gebären wird, wenn sie wieder Frucht des Geistes hervorbringen wird. Das ist die Wiederherstellung Israels im tausendjährigen Reich. Und da lesen wir in Jesaja 54 in den Versen 4 bis 7. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Und in Vers 14, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden, du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Das hat sich in der Geschichte Israels noch nicht erfüllt, aber es wird sich erfüllen im tausendjährigen Reich, denn Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Aber nun zieht Paulus diesen Vers aus dem alten Bund heran und wendet ihn auf die Gemeinde Jesu an. Und das, was hier verheißen ist für Israel einmal im tausendjährigen Reich, dass sie wieder fruchtbar sein wird, diese Einsame, die Verstoßene, dass sie wieder in Gottes Gegenwart lebt, das darf die Gemeinde Jesu jetzt schon und hier erfahren. Israel muss noch warten, bis Gott das Volk wieder herstellt. Noch war der Großteil des Volkes Israel in Knechtschaft, am Berg Sinai, unter dem Gesetz. Und nur ein kleiner Überrest, so wie die Schrift es verheißen hatte, kam zum Glauben an den Messias und Erlöser der Welt. Und jetzt kommt Paulus zur ersten von insgesamt drei Schlussfolgerungen. Vers 28. Wir aber Brüder sind nach der Weise Isaak Kinder der Verheißung. Er spricht die Galater als Brüder an. Diese sind keine Knechte des Gesetzes, sondern sie sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Wusstet ihr das, ihr lieben Brüder und Schwestern? Ihr alle seid nach der Verheißung, nach der Weise Isaaks Kinder der Verheißung. Was bedeutet das nach der Weise des Isaak? Nun, es bedeutet, dass alle Kinder Gottes, dass alle Söhne und Töchter Gottes, dass sie nach der Verheißung des abrahamitischen Bundes erlöst wurden und zu Kinder Gottes wurden. Wir kennen die Geschichte, Abraham und Sarah. Sie wurden älter und älter. Und der verheißene Same kam nicht. Und dann lesen wir in 1. Mose 17, 16, da erscheint also Gott dem Abraham und Sarah und bringt ihnen die Verheißung. Denn ich will Sarah segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Wie reagierte Abraham? Da fiel er auf das Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte sie noch gebären? Ja, ihr Lieben, da würden wir auch lachen, wenn ich zu einer 90-Jährigen sagen würde, nächstes Jahr hast du einen Sohn oder eine Tochter. Aber wir wissen, Gott hat den verheißenen Sohn geschenkt. Und wie hat er ihn geschenkt? Auf übernatürliche Weise. Da, wo alle menschliche Kraft am Ende war, wo der Mensch aus eigener Kraft keine Nachkommen mehr zeugen konnte, wo Sarah nicht mehr gebärfähig war, da hat Gott durch ein Wunder, durch eine übernatürliche Kraft den Sohn der Verheißung geschenkt. Das bedeutet nach der Weise des Isaak wiedergeboren zu werden. Das, ihr Lieben, ist das Werk Gottes. Kein Mensch kann selber die Wiedergeburt sich erarbeiten oder aus eigenem Vermögen wirken. Das ist alleine das übernatürliche Wirken des souveränen Gottes in seiner Gnade, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wenn du wirklich wiedergeboren bist und wenn du wirklich bekehrt bist und wenn du wirklich ein Kind Gottes bist und wenn du wirklich eine Tochter Gottes bist und wenn du wirklich ein Sohn Gottes bist, dann bist du nach der Weise des Isaak ein Kind Gottes. Andernfalls bist du kein Kind Gottes. Welche Verheißung war es denn? Nach der Verheißung des Abraham. In ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und dieser Segen in Christus Jesus, der ist ausschließlich vorbehalten für die Söhne und Töchter der Verheißung, nicht für die, die nach dem Fleisch geboren sind. Du, da kannst du fromm sein, da kannst du einer Kirche angehören, du kannst jeden Monat dein Geld spenden, du kannst viel Gutes tun, aber wenn du nicht wiedergeboren bist durch den Heiligen Geist, dann bist du kein Kind Gottes, dann bist du ein frommer Christ aus eigenem Vermögen, aber nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser verheißene Segen kommt also zu den Söhnen und Töchtern der Verheißung. Und in der Verheißung des kommenden Christus, des Messias, des Erlösers, ist eine weitere, eine entscheidende Verheißung inbegriffen. Und diese zweite Verheißung, die ist untrennbar mit dem Kommen des einen Samens, mit dem Kommen Jesu Christi verbunden. Es ist die Verheißung des Heiligen Geistes. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde, um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit, unterstreicht euch das in euren Bibeln, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Die Verheißung des Heiligen Geistes ist untrennbar mit der Verheißung des kommenden Erlösers Jesus Christus verbunden. Du kannst nicht Jesus haben ohne den Heiligen Geist und du kannst auch nicht den Heiligen Geist haben ohne Jesus. Und ihr Lieben, das ist der Fluch des Namenschristentums. Man will Jesus haben ohne den Geist. Und was bleibt, ist der fromme Ich-Mensch, der aus eigener Kraft wirkt, der wie Ismael aus eigenem Vermögen fromme Dinge tut, der wie kein Opfer nach eigenem Gutdünken darbringt, Opfer, die Gott niemals wohlgefallen können. Der Heilige Geist wirkt etwas in dir und in mir, was der Mensch aus sich heraus nicht hervorbringen kann. Das ist die Frucht des Geistes und das können nur die nach der Verheißung geborenen Kinder Gottes hervorbringen. Und am Ende werden wir in dieser Kraft auferstehen. Aber sehen wir nicht auch in Galater 3, 13 bis 14 diese Botschaft der Gegensätze? Da ist das Gesetz, das bringt den Fluch, es bringt nur den Tod. Es kann dich von Sünde überführen, aber es kann dich nicht von Sünde befreien. Und am Ende stehst du als ein Verdammter vor dem Richterstuhl Gottes. Und dann kommt der verheißene Same, Jesus Christus, und er bringt die Erlösung durch sein Blut und er bringt die Verheißung des Heiligen Geistes. Das ist die Verheißung, das bedeutet ein Sohn, eine Tochter, eine Tochter der Verheißung zu sein. Wir aber, ihr lieben Brüder und Schwestern, heute Morgen, sofern ihr wirklich durchgebrochen und wiedergeborene Gotteskinder seid, wir aber sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Und jetzt könnte Paulus doch eigentlich seine Beweisführung beenden, oder? Eigentlich hat er alles gesagt. In ganzen zwei Kapiteln, aber Paulus wusste, dass diese Wahrheit nicht ohne Widerstand bleiben würde. Und so geht er voran und schreibt in Vers 29, und das ist die zweite Schlussfolgerung, doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Der gemäß dem Fleisch Geborene, der irdische Mensch, der durchaus sehr religiös und sehr fromm sein kann, aber dennoch nicht die Verheißung hat, der nicht den Geist hat, verfolgt den gemäß dem Geist Geborenen. Und das zeigt uns eines, gemäß dem Geist geboren ist nicht kompatibel mit gemäß dem Fleisch geboren. Diese beiden Dinge sind völlig inkompatibel, können wir nicht unter einen Hut bringen. Das liegt so weit auseinander wie Gesetze und Gnade, wie Himmel und Erde. Und dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, der findet im Inneren des Gläubigen statt. Dieser Kampf zwischen Gesetz und Gnade, das ist auch ein Kampf, der sich auf dem Boden der Herzen der Gläubigen abspielt. Entweder wir leben aus Gnade im Glauben oder wir leben in der eigenen Kraft der Werke. Und das ist auch bei Gläubigen oft sehr nah beieinander. Und am Ende wird nur eine Seite Sieger sein. Entweder siegt das Fleisch oder der Geist, entweder siegt die Gnade oder es siegt das Gesetz. Das war also die zweite Schlussfolgerung. Die erste Schlussfolgerung war, ein echter Christ wird nach der Weise des Isaak ein Kind der Verheißung, auf übernatürliche Weise, ohne eigene Werke, ohne eigenes Vermögen, ohne eigenes Hinzutun, geschieht an ihm die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Die zweite Schlussfolgerung, ab dem Augenblick deiner Wiedergeburt beginnt der Kampf des Glaubens, Fleisch oder Geist, Gnade oder Gesetz, eigene Kraft oder die Kraft Gottes. Und nun kommt Paulus zur dritten Schlussfolgerung, Vers 30. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Ihr Lieben, es geht ums Erbe. Ich wiederhole es, es geht ums Erbe. Und das ist Gottes Gebot. Es ist unmissverständlich. Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Treibe die Magd hinaus, das haben wir jetzt gelernt. Hagar steht für das mosaische Gesetz. Treibe alles Gesetzliche aus deinem Leben hinaus. Aber wofür steht der Sohn Hagars, Ismael? Ismael steht für alles, was der Mensch aus eigener Kraft hervorbringen kann. Mag es noch so religiös und fromm sein. Und die Bibel ist hier klar, treibet beide hinaus, die Hagar und den Sohn. Manchmal habe ich so den Eindruck bei manchen Geschwistern, ja, die Hagar, die hat man hinausgetrieben. Mit Gesetzlichkeit will man nichts zu tun haben. Aber den Ismael, den duldet man sehr wohl in der Versammlung. Was wird da nicht alles aus eigener Kraft, nach menschlichen Vorstellungen, nach eigenem Gutdünken getan? Was nicht aus dem Geist geboren, sondern religiöser Ich-Mensch ist. Und darum sagt die Bibel, treibt die Magd hinaus und ihren Sohn. Warum, ihr Lieben? Es geht um das Erbe. Du verlierst dein Erbe, wenn du den Ismael nicht hinaustreibst. Denkt mal drüber nach. Wo könnte bei euch ein Ismael sein? Wie oft lassen wir uns vom Ismael um unser Erbe bringen? Ein wenig hier eine eigene Entscheidung, ein wenig da die eigene Kraft, ein wenig hier die eigene Schleue. Der Heilige Geist zieht sich zurück, das fromme Spektakel geht weiter, aber es ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Aber wenn wir ihn hinaustreiben, Ismael und die Hagar, ihr Lieben, dann schöpfen wir aus dem Erbe in Christus, aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Hagar, die für das Gesetz am Sinai steht, hatte nur eine Bestimmung. Sie sollte für eine Zeit parallel zum abrahamitischen Verheißungsbund eine Aufgabe erfüllen, den Menschen durch das Gesetz seine Erlösungsbedürftigkeit vor Augen führen, ihm klar zu zeigen, du brauchst einen Erlöser in Christus Jesus. Und das hatte Paulus ja schon dargelegt, Galater 3,19, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, damit die Verheißung gilt. Dem Menschen sollten seine Übertretungen klar vor Augen geführt werden durch das mosaische Gesetz. Bis, das ist ein Zeitadverb, das zeigt uns einen Zeitpunkt, bis der verheißene Same gekommen war. Und dieser verheißene Same, das war Jesus Christus. In dem Moment, wo du gläubig wirst, in dem Moment, wo du ein Kind Gottes wirst, nach der Weise Isaak, bist du dem Gesetz gestorben. Für die Ungläubigen gilt das Gesetz weiterhin. Hier ist die Bibel klar. 1. Timotheus 1, die Verse 8 bis 11. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten, wir sind ja Gerechte in Christus Jesus, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das Gesetz war Saras Magd, mehr nicht. Aber dann versuchte die Magd selbst Herrin zu sein. Sie wollte die erste Geige spielen. Ihr kennt die Geschichte, aber Sarah, unsere Mutter, will es auch. Und dann kommt es zum Konflikt zwischen Gesetz und Gnade. Und dann ist da der Konflikt zwischen Gesetz und Gnade und wie Sarah die Hagar hinaustrieb und ihren Sohn, so sollen auch wir alles Gesetzliche aus unserem Leben hinaustreiben. Das ist die dritte Schlussfolgerung. Ich fasse noch einmal zusammen, was Paulus den Galatern geschrieben hat. Erstens, echte Kinder Gottes sind Kinder nach der Verheißung auf oder nach der Weise Isaaks. Sie sind nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigenes Vermögen wiedergeboren worden, sondern durch das übernatürliche Wirken des souveränen Gottes. Zweitens, ab dem Augenblick der Wiedergeburt beginnt ein innerer Kampf zwischen Geist und Fleisch, zwischen Gesetz und Gnade. Und drittens, treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Alle Gesetzlichkeit und aller Versuch, durch eigene Kraft vor Gott gerecht zu werden, muss aus unserem Leben verbannt werden. Nachdem Paulus all dies dargelegt hat, endet er diesen Abschnitt mit einer Bekräftigung. Vers 31. So, oder darum, sind wir also Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Paulus sagt den Galatern, was sie sind, und er sagt ihnen, was sie nicht sind. Ihr Galater, ihr seid Kinder der Freien, frei vom Gesetz, frei vom Sabbat, frei von der Beschneidung, frei vom Halten der mosaischen Gebote. Ihr gehört zum himmlischen Jerusalem, das ist eure Mutter. Ihr seid nicht Kinder der leibeigenen Magd, ihr seid nicht unter dem Fluch des Gesetzes. Im 5. Kapitel des Galaterbriefes wird Paulus den Galatern zeigen, was es praktisch bedeutet, ein Kind der Verheißung zu sein. Und so geht der Apostel Paulus in allen seinen Briefen vor. Zunächst legt er die Wahrheiten des Evangeliums dar und im zweiten Teil seiner Briefe gibt er praktische Anweisungen, wie du leben sollst. Und das hat er einen guten Grund. Wie sollten wir denn wissen, wie wir wandeln sollen, wenn wir nicht auf dem Fundament der Wahrheit des Evangeliums stehen, sondern auf dem Treibsand unserer religiösen Vorstellungen? Was können wir heute Morgen praktisch für unser Leben mitnehmen? Gemeinden, ganze Bewegungen, aber auch jeder individuelle Christ steht immer wieder vor der Herausforderung, auf dem schmalen Pfad frei von allem gesetzlichen Müssen zu wandeln. Und unsere Glaubensväter, die wussten das. Und sie beobachteten es an ihren Zeitgenossen. Auch heute kann man das an unseren Zeitgenossen unter den Christen beobachten. Auch Nachfolger Jesu haben manches Mal eine Neigung zur Gesetzlichkeit. Das liegt einfach in der menschlichen Natur. Selbst der Reformator Martin Luther schreibt einmal über die Gnade der Vergebung. Ich habe nun selbst so viele Jahre darüber gelernt, mehr denn keiner derer, die sich dünken lassen, sie können es mit Predigen, Schreiben, Lesen und so weiter. Noch kann ich mich keiner Meisterschaft rühmen und muss froh sein, dass ich ein Schüler bleibe mit denen, die erst angefangen haben zu lernen. Du, aus der Gnade zu leben, ohne Gesetzlichkeit, das ist eine Lebensaufgabe. Und es ist gut, wenn wir darin Schüler bleiben und nicht meinen, wir wären schon Meister geworden. Manche mögen meinen, Gesetzlichkeit ist kein Problem für mich. Aber wollen wir einmal Abraham, den Vater aller Glaubenden, näher betrachten. Abraham liebte Ismael und seine Hagar sicherlich herzlich. Aber als Sarah zu ihm sagt, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit seinem Sohn Isaak, heißt es von Abraham. Dieses Wort missfiel ihm aber sehr um seines Sohnes willen. Er war nicht begeistert von dem Ratschlag der Sarah. Ja, so war der Abraham halt. Einmal kommt Sarah zu ihm und gibt ihm einen ungöttlichen Rat, geht zur Hagar ein. Da befolgt er diesen Rat. Und jetzt kommt die Sarah zu ihm und gibt ihm einen göttlichen Rat und diesen befolgt er nicht. Gott selbst muss eingreifen. 1. Mose 21, 12. Aber Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Abraham, der Vater des Glaubens, hing an Ismael. Er hatte ihn ja aus eigener Kraft gezeugt. Und sich von ihm zu trennen, fiel ihm offensichtlich schwer. Noch einmal die Frage an euch: Was ist euer Ismael? Das ist das Verführerische beim Leben aus der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit und Gnade, die sind oft so eng beieinander, dass man es kaum unterscheiden kann. Wie ähnlich sind sich doch Ismael und Isaak? Wie ähnlich kann Gnade und Gesetzlichkeit nach außen scheinen, wenn man nicht hinter die Fassade blickt? Isaak war beschnitten, ebenso wie Ismael. Isaak war reich gesegnet, ebenso wie Ismael. Von ihm heißt es ja in einer Botschaft vom Engel Gottes aus dem Himmel: Ich will ihn zu einem großen Volk machen. Isaak war ein Sohn Abrahams, auch Ismael war ein Sohn Abrahams. Beide Söhne kamen zum Begräbnis ihres Vaters Abraham. Aber ihr Lieben, nur einer erbte. Nur einer der beiden erbte. Es geht um das Erbe. 1. Mose 25, 5. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland. Der ganze Besitz ging als Erbe an Isaak, den Sohn der Verheißung. Die anderen Söhne, sie bekamen lediglich Geschenke. Aus geistlicher Sicht war ein riesiger Unterschied zwischen Isaak und Ismael. Der eine war der Sohn der Verheißung und nur der Sohn der Verheißung erbte. Und der andere war ein Sohn gemäß dem Fleisch. Der eine erbte, der andere ging leer aus. Wie viele Christen gehen leer aus, weil sie in einer gesetzlichen Grundhaltung in ihrem Leben wandeln? Ja, sie sind Gottes Kinder und sie empfangen hier und da Geschenke, aber sie ergreifen das Erbe nicht im Glauben. Die Fülle in Christus, in dem alle Verheißungen Ja und Amen sind. Man kann von Gnade sprechen und doch Gesetz meinen. Äußerer Formalismus etwa kann ein Hinweis auf eine gesetzliche Grundhaltung sein. Da sagen wir Leute, das Abendmahl muss mit Fußwaschung gefeiert werden, sonst sei es kein Abendmahl und wäre vor Gott nicht wohlgefällig. Nein, ihr Lieben, es kommt nicht auf die Äußerlichkeit an, es kommt auf das Herz an. Und das hat ja Jesus in seinen Unterweisungen so oft gezeigt, in der Bergpredigt. Das mosaische Gesetz hört eben nicht beim äußeren Tun auf, sondern das Gesetz will immer den ganzen Menschen, das Gesetz will das Herz des Menschen. Und die Wurzel des Problems der Menschen im Allgemeinen, aber auch unter Gläubigen, ist immer die Sündhaftigkeit des Menschen. Paulus schreibt einmal in Römer 7, 11: Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Ihr Lieben, Sünde verführt und Sünde täuscht auch den Gläubigen. Und wenn die Sünde den Gläubigen nicht zu groben, fleischlichen Sünden verführt, dann verführt die Sünde ihn eben zu frommen Sünden. Das ist entweder Gesetzlichkeit auf der einen Seite oder Schwärmerei auf der anderen Seite. Gesetzlichkeit kann sich in frommen Worten tarnen. Da ist vielleicht so eine perfektionistische Haltung. Oder man kann die Gnade der Vergebung nicht annehmen. Oder man verharrt in Selbstvorwürfen. Habe ich alles richtig gemacht vor Gott? Oder man bleibt in Selbstzweifel. Habe ich genug getan, damit Gott mich annimmt? Das ist das Gesetz, ihr Lieben. Das ist nicht die Gnade. Allein die Gnade ist das Mittel gegen alle Gesetzlichkeit. Ich komme zum Schluss. John Newton wuchs in einem Elternhaus auf bei einer frommen Mutter, die wollte, dass er einmal Prediger wird. Sein Vater war alles andere als gläubig, er war gottlos, ein rauer Mann, ein Mann, der zur See fuhr. Und bis John Newton 6 Jahre alt war, nährte Johns Mutter seinen Geist mit der Bibel und mit dem Wort Gottes. Sie betete mit ihm täglich, aber dann starb sie. Und der kleine John Newton fuhr dann schon mit 11 Jahren mit seinem Vater zur See. Er wuchs heran und führte ein unmoralisches Leben. Er war Sklavenhändler und vergewaltigte schwarze Frauen. Außerdem hatte er viele andere Affären mit Frauen. Und Newton hatte ein loses Mundwerk. Er hasste die Christen und verspottete sie. Aber eines Nachts brach ein schrecklicher Sturm los auf der See. Und als erfahrener Seemann wusste er, jetzt könnte es aus sein mit uns. Dieser Sturm ist so gewaltig, das Schiff könnte untergehen, ich könnte mein Leben verlieren. Und in diesem Augenblick erinnert er sich an die Worte Gottes, die seine Mutter ihm als Kind mitgegeben hatte. Also ihr lieben Omis und Opis heute Morgen, eure Worte, die ihr an eure Enkelkinder weitergebt, ihr lieben Väter und Mütter, eure Worte, die ihr an eure Kinder weitergebt, die werden nicht leer zurückkommen. Und dann schossen ihm all diese Bibelverse durch den Kopf und er schrie nur noch, erbarme dich, unser Herr. Und der Herr erbarmte sich. Der Sturm legte sich und sie konnten wohlbehalten weiter segeln. Nach dem Sturm begann John Newton, das Neue Testament zu lesen. Und er sieht die Gnade im Evangelium, aber zuerst sagt er, kann Gott einen Sünder wie mich annehmen? Er konnte das gar nicht glauben. Aber er liest weiter und die Gnade erreicht sein Herz. Er wird zu einem wiedergeborenen Kind Gottes nach der Weise Isaak. Ein Sohn der Verheißung. Mit 23 Jahren war also John Newton nun ein Kind Gottes geworden, aber er fiel noch einmal in sein altes, sündhaftes Wesen zurück. Und er lebte so schlimm wie vorher. Und dann kam eine schwere Krankheit über ihn und er wusste, das war Gottes Gericht über sein Leben. Und wieder kämpft er damit, kann Gottes Gnade mich noch einmal annehmen, nachdem Gottes Gnade mich gefunden hatte und ich Jesus so verleugnet habe? Kann ich mit meinem Lebenswandel noch einmal Gnade empfangen? Und in hohem Fieber, im Delirium, schreibt er dann in seinen Erinnerungen, ich fasste keine weiteren Vorsätze, sondern überließ mich dem Herrn, damit er mit mir mache, was ihm gefiel. Und es gefiel dem lebendigen Gott, ihm durch seine Gnade eine zweite Chance zu geben. Er empfing erneut Gnade, er erfuhr Frieden Gottes. Und eines hatte dieser Mann erkannt: Gnade und Gesetz sind völlig unvereinbar miteinander. Aber er erkannte auch etwas anderes. Und das wird in unseren Kreisen auch nicht mehr verkündigt, dass die Gnade nicht die Erlaubnis zum Sündigen ist. Gnade ist der Weg zum wahren Dienst für Christus. Gnade schenkt uns tiefe Wertschätzung für unseren Gott, der uns allein durch Gnade und aus Glaube errettet. John Newton, der die Bedeutung der Gnade wirklich begriff, schrieb eines der bekanntesten Kirchenlieder aller Zeiten, Amazing Grace. O reiche Gnade, wunderbar. Mein Gebet ist es, ihr Lieben, dass ihr es lernt, Kinder Gottes nach der Weise des Isaak zu sein, im Geist zu wandeln, frei von Gesetzlichkeit, aus der Gnade und allein aus der Gnade in Christus Jesus zu leben. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für die wunderbare Botschaft der Gnade in Christus Jesus. Wir danken dir, dass du uns auch durch dein Wort immer wieder neu diese Gnade vor Augen malst. Wir danken dir, dass wir durch deinen Heiligen Geist auf die Stimme des Geistes durch dein Wort hören können. Und mögest du uns allen Gnade schenken, dass wir immer ein Ohr haben für die Stimme deines Heiligen Geistes durch dein geoffenbartes Wort. Mögest du uns Gnade schenken, dass wir nicht in ein gesetzliches Wesen verfallen, dass wir auch unseren Ismael aus unserem Leben verbannen, dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft zu leben, aus eigenem Vermögen, sondern allein durch deine, aus deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen.
So, liebe Geschwister, wir erheben uns und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.